Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Kinderpornografische Seiten im Internet sollen nach dem Willen der Bundesregierung gelöscht und nicht gesperrt werden. CDU, CSU und FDP haben im Koalitionsausschuss beschlossen, das bisherige Gesetz zu kippen. Die Vorgängerregierung von Union und SPD hatte entschieden, die Seiten sperren zu lassen, damit aber heftige Kritik ausgelöst. Die Maßnahme sei weitgehend wirkungslos, hieß es. Außerdem drohe damit Zensur im Internet.
In Zeiten, da sich die FDP gerade neu sortiert, kommt der Justizministerin das nun sichere Aus für die Netzsperren sehr gelegen. Der Innenminister ist auf ihre Linie eingeschwenkt. Die einmal von Ursula von der Leyen geplanten Stoppschilder, kein Thema mehr. Das umstrittene Gesetz ist längst ausgesetzt. Seitdem wird das Löschen kinderpornografischer Inhalte beim BKA getestet und verzeichnet erste Erfolge.
Von den Hinweisen auf kinderpornografische Abbildungen, die an diese Stellen gehen, von diesen Hinweisen führen 99% in den ersten Wochen zum Löschen. Und das ist wirklich gut. Wir arbeiten auch intensiver mit anderen Staaten zusammen.
Wir haben nach der Evaluierungsphase festgestellt, dass wir erhebliche Fortschritte beim Löschen machen. Ich denke, es lässt sich rechtfertigen, dass wir dieses weitergehende Mittel des Löschens wählen, und zwar als einziges in der Zukunft.
Auch wenn die Löscherfolge schwanken und Inhalte nach dem Löschen teilweise wieder im Netz auftauchen können, Löschen gilt als effektiv. Nachteil der durch Stoppschilder gekennzeichneten Sperren: sie sind leicht zu umgehen und die Inhalte weiterhin im Netz. Über das Aus für die Sperren ist vor allem die Internetgemeinde erleichtert. 2009 hatten mehr als 100.000 User protestiert, auch weil sie in den Sperren ein Mittel zur Zensur sehen.
Seit vielen Jahren beobachten wir in anderen Ländern wie China, aber jetzt auch im arabischen Raum, wie dort diese Netzsperren eingesetzt werden, um Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit zu gefährden und zu beschneiden. Und dann wollte auf einmal die Bundesregierung genau dieselbe Technologie hier in Deutschland einführen.
Dies wird nun offiziell korrigiert. Das Gesetz zu den Sperren gegen Kinderpornografie im Netz soll aufgehoben werden.
Bei einem anderen wichtigen Gesetzesvorhaben der Koalition, der Vorratsdatenspeicherung, gibt es dagegen weiter keine Einigung. Die FDP besteht darauf, dass Telefon- und Internetdaten nur bei einem konkreten Verdacht zur Strafverfolgung und zur Abwehr von Gefahren gespeichert werden dürfen. CDU und CSU wollen sie dagegen grundsätzlich mehrere Monate abrufbar halten. Aus dem zerstörten Atomkraftwerk Fukushima fließt kein hochradioaktives Wasser mehr in den Pazifik. Nach Angaben der Betreiberfirma TEPCO ist es gelungen, ein Leck unterhalb des Reaktors 2 abzudichten. Allerdings steige jetzt die Gefahr weiterer Wasserstoffexplosionen. Daher leiten Techniker Stickstoff in die beschädigten Reaktorblöcke ein. Zudem wird weiter verstrahltes Kühlwasser ins Meer geleitet.
Sonst ist er eine der Attraktionen Tokios. Doch auf dem Fischmarkt ist die Nachfrage eingebrochen, die Preise stürzen ab. Fisch aus Fukushima und Umgebung darf wegen der Strahlenbelastung gar nicht mehr gehandelt werden. Ich habe das Gefühl, wir sollten jetzt besser nicht so viel frischen Fisch essen. Ich nehme lieber den getrockneten vom letzten Jahr. Gespenstische Stille über den Fischerorten. In der Präfektur Ibaraki fährt kaum noch ein Boot hinaus. Die Ware ist unverkäuflich. In Jungfischen wurde Cäsium gefunden. Wieder muss sich der Stromkonzern TEPCO öffentlich für das Geschehen in Fukushima entschuldigen. Die Einleitung von verstrahltem Wasser ins Meer ist unverzeihlich, sagt der Chef des Fischereiverbands. Ihr habt uns einfach übergangen. Immerhin kommt aus Fukushima heute ein Hoffnungsschimmer. Den Arbeitern ist es gelungen, ein Leck in Reaktor 2 zu schließen, aus dem hochradioaktives Wasser ausgetreten war. Dieselbe Stelle heute verschlossen. Doch Reaktor 1 bis 4 müssen weiter von außen gekühlt werden und das hochverstrahlte Kühlwasser muss dringend beseitigt werden. Ein Mitarbeiter aus dem Atomkraftwerk berichtet einem japanischen Journalisten von den Arbeitsbedingungen. Schlafmangel, schlechte Verpflegung und keiner kann die Gesundheitsschäden abschätzen. Vor dem Gebäude habe ich einen verbrannten Werksanzug liegen sehen. So könnte ich auch bald aussehen, habe ich gedacht, wenn es wieder eine Explosion gibt. Keine unbegründete Angst. In Reaktor 1 besteht wieder die Gefahr einer Wasserstoffexplosion wie in den ersten Tagen. Um das Gas zu verdünnen, wird nun Stickstoff hinzugegeben.
Vor der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa hat sich eine Flüchtlingstragödie ereignet. In der Nacht kenterte bei stürmischer See ein Boot mit mehr als 250 Flüchtlingen aus Libyen. 51 Überlebende konnten bislang geborgen werden. Das völlig überladene Boot war vor Tagen aus dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland mit Ziel Italien aufgebrochen. Das Unglück ereignete sich etwa 70 Kilometer südlich von Lampedusa.
Den ganzen Tag über suchten noch italienische Rettungsboote das Meer nach Überlebenden ab. Aber wieder einmal ist das Mittelmeer zum Massengrab für Flüchtlinge geworden. Nur 51 Überlebende konnten gerettet werden. Mehr als 200 Flüchtlinge, auch Frauen und kleine Kinder, sind bei stürmischer See ertrunken. Die Geretteten waren, so heißt es, unterkühlt, ermattet und sprachlos. Auch Schwerverletzte waren unter den Überlebenden. Die meisten Flüchtlinge kamen aus Somalia und Eritrea. 80 Stunden lang dauerte ihr Leiden auf dem nur 13 Meter langen Boot. Gestartet war das Boot vor 3 Tagen im libyschen Zuwara, 100 Kilometer westlich von Tripolis. In der vergangenen Nacht blockierte dann der Motor. 3 italienische Küstenwachtboote, ein Flugzeug und ein Hubschrauber kamen zu Hilfe. Vergeblich, das Boot kenterte. Unsere Leute haben heldenhaft versucht, die Menschen zu retten. Es war eigentlich wegen der aufgewühlten See lebensgefährlich. Für die Flüchtlinge waren es dramatische Stunden. Wir hatten das Gefühl, alles ging viel zu langsam. Und dann, als das Schiff näher kam, 1 Meter von uns entfernt, bekamen wir Panik, rannten alle auf eine Seite und das Boot schlug um. Für die Flüchtlinge aber bedeutet die Rettung keine Sicherheit. Ihnen droht vielleicht sogar die Rückführung.
Italiens Ministerpräsident Berlusconi steht seit heute in Mailand vor Gericht. Dem 74-Jährigen werden Sex gegen Bezahlung mit einer Minderjährigen und Amtsmissbrauch vorgeworfen. Zum Auftakt ging es nur um Formalien. Das Verfahren wurde auf Ende Mai vertagt.
Hunderte Medienvertreter aus aller Welt, in Italien der Prozess des Jahres, wenn nicht des Jahrzehnts. Der Ministerpräsident muss sich wegen Amtsmissbrauchs und der Begünstigung der Prostitution von Minderjährigen verantworten. Vor dem Gericht Anhänger und Gegner Silvio Berlusconis, der heute gar nicht erst erschienen war. Ebenso wenig wie die andere Hauptfigur des Prozesses, Karima El Marouk, die sich Ruby nennt und so gerne Bunga Bunga tanzt. Das Wort ist zum Synonym geworden für ausschweifende Partys im Haus von Silvio Berlusconi. Nach den Ermittlungen der Staatsanwälte gab es dabei mehr als gutes Essen mit anschließendem Tanz, sondern Sex und zwar gegen Geld. Das geht aus der 20.000 Seiten umfassenden Ermittlungsakte von Staatsanwältin Ilda Boccassini hervor. Silvio Berlusconi hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen und als infame Lügen von kommunistischen Staatsanwälten bezeichnet. Und Ruby erklärte treuherzig, sie habe nie Sex mit Berlusconi gehabt. Alle anderen Prozesse haben Silvio Berlusconi kaum geschadet. Er hatte immer hohe Popularitätswerte. Wenn aber ab Ende Mai im Ruby-Prozess alle intimen Details erörtert werden, kann es für ihn auch politisch sehr schwierig werden, sogar in Italien. Mit 33% ist die Zustimmungsrate für ihn schon jetzt zu Beginn des Prozesses so niedrig wie nie zuvor.
In der Elfenbeinküste steht der Machtkampf offenbar kurz vor der Entscheidung. Truppen des international anerkannten Präsidenten Ouattara kontrollieren weite Teile der Hafenstadt Abidjan. Ouattaras Widersacher Gbagbo weigert sich weiterhin, die Macht abzugeben und hat sich in einem Bunker der Präsidentenresidenz verschanzt. Dort ist er inzwischen eingekesselt. Die französische Regierung hat ihre Vermittlungsversuche für gescheitert erklärt.
Angriff auf die Präsidentenresidenz in Abidjan. Bewaffnete Anhänger des international anerkannten Präsidenten Ouattara haben sie umzingelt. In einem Bunker unter der Residenz soll sich Ex-Präsident Gbagbo mit seinen Kämpfern verschanzt haben. Soldaten der UN und Frankreich sind an den Kämpfen direkt nicht beteiligt. Politisch allerdings macht die ehemalige Kolonialmacht Druck. Wir können Gbagbo körperliche Unversehrtheit zusichern, sagt Juppé in einem Radiointerview. Über mehr aber gibt es nichts zu verhandeln. Nach den Angriffen von Kampfhubschraubern der UN und Frankreichs haben Gbagbos Generäle einem Waffenstillstand zugestimmt. Er selbst zeigte sich in einem Telefoninterview gestern Abend unnachgiebig. Wenn es für ihn zu spät sei, sagt Ex-Präsident Gbagbo, dann auch für sein Land. Er sei kein Kamikaze oder Märtyrer. Nein, er suche nicht den Tod. Auf den Straßen Reste von Barrikaden. Die Menschen verunsichert Nichts ist berechenbar. Nur ein Ende des Machtkampfs könnte ihnen helfen. Gbagbo sollte gehen, sagt Kofi Annan in Genf. Er wird sich verantworten müssen für das, was seit den Wahlen im November geschehen ist. Die Regeln demokratischen Wechsels müssen respektiert werden. Am härtesten treffen die Kämpfe die Zivilbevölkerung. An fast allem gibt es Mangel. Selbst Wasser ist knapp geworden in Abidjan.
Für Jugendliche in Deutschland haben sich die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu finden, nach Einschätzung der Bundesregierung verbessert. Das Kabinett billigte heute den Berufsbildungsbericht, in dem für 2010 ein positives Fazit gezogen wird. Die Zahl der angebotenen Lehrstellen habe mit 580.000 deutlich höher gelegen als erwartet. Außerdem hätten sich weniger Jugendliche beworben, eine Auswirkung des demografischen Wandels. Bund und Länder wollen mit einer Reihe von Maßnahmen dem Ärztemangel auf dem Land entgegenwirken. Die Gesundheitsminister verständigten sich unter anderem darauf, den Ländern mehr Mitsprache bei der medizinischen Versorgung zu geben. Sie sollen mitentscheiden, wenn sich Krankenkassen und Ärzte nicht einigen können. In Deutschland arbeiten derzeit etwa 140.000 niedergelassene Ärzte.
Heute war es mal keine Pressekonferenz zur Zukunft der FDP. Philipp Rösler durfte sich wieder um sein Kerngeschäft kümmern, die Gesundheitspolitik. Gemeinsam mit den Kollegen aus den Bundesländern will der Minister vor allem den ländlichen Ärztemangel bekämpfen. Zunächst einmal, das finden alle, müssen mehr junge Leute Medizin studieren.
Wir waren uns hier sehr einig, dass gerade bei der Frage der Auswahlkriterien der Humanmedizinstudien und Zahnmedizinstudierenden wir noch zu Verbesserungen kommen müssen. Es war breiter Konsens innerhalb auch der Kommission der gemeinsamen Runde Bund und Länder, dass die Abiturnote nicht das Entscheidende ist.
Bei der Zulassung zum Medizinstudium sollen auch soziales Engagement oder Vorerfahrung in der Pflege eine Rolle spielen. Das allein hilft aber nicht gegen Nachwuchsprobleme auf dem Land. Die Bundesländer sollen deswegen in Zukunft stärker mitbestimmen, wo Bedarf an medizinischem Personal ist und wie er gedeckt werden kann. Gemeindeschwestern oder Pflegekräfte werden dabei aber wohl weiter die Ausnahme bleiben. Einige Länder bedauern das.
Wir gehen nicht den Sprung, der es eigentlich gilt zu gehen, dass wir sagen, wir müssen auch zu neuen Aufgabenverteilungen zwischen Ärzten, zwischen Krankenpflegern, zwischen anderen nicht akademischen Gesundheitsfachberufen kommen und da auch ein deutliches Zeichen auch in die Ärzteschaft hineingeben, dass das wirklich ein gewünschtes Thema ist.
Immerhin, der Grundkonsens zur Ärzteversorgung ist erreicht. Das entsprechende Gesetz soll schon Anfang nächsten Jahres in Kraft treten.
2 Jahre nach ihrer Rettung will die Commerzbank den Großteil der Staatshilfen zurückzahlen. Vorstandschef Blessing kündigte heute an, dass gut 14 der fälligen 16 Milliarden Euro bis Juni zurückfließen sollen. Um die Mittel dafür zu bekommen, plant Blessing unter anderem eine Kapitalerhöhung. Die Commerzbank war durch den Kauf der Dresdner Bank und durch die Finanzkrise ins Straucheln geraten und wurde teilverstaatlicht.
Mit einem neuen Ausstellerrekord hat in Frankfurt am Main die Musikmesse begonnen. Mehr als 1500 Firmen, Verlage und Veranstalter präsentieren bis Samstag die neuesten Trends in der Musikbranche. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr ist die digitale Technik für unterwegs. Musik-Apps für das Smartphone ersetzen den Verstärker und ermöglichen Musikaufnahmen auch ohne großes Studio. Die Frankfurter Messe gilt als die wichtigste Branchenschau weltweit.
Und nun die Lottozahlen. 9, 14, 19, 27, 31, 39, Zusatzzahl 38, Superzahl 0. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 8, 4, 7, 1, 7, 9, 3. Und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 5, 2, 9, 0, 6, 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 7. April.
Das Hoch über Frankreich sorgt morgen vor allem in den südlichen Teilen Deutschlands für viel Sonne. Ein Ausläufer des Tiefs, das zum Baltikum zieht, bringt von Norden Wolkenfelder. Diesem Tief folgt dann wieder kühlere Luft. In der Nacht nieselt es im Nordosten und Osten zunächst vereinzelt, andernorts ist es oft klar, stellenweise bildet sich Nebel. Am Tag scheint zunächst verbreitet die Sonne, von den Küsten zieht allerdings ein Wolkenband bis zum Abend in die Mitte, stellenweise bringen die Wolken etwas Regen. Der Wind weht mäßig bis frisch, er dreht von West auf Nordwest, im Norden starke bis stürmische Böen, an den Küsten Sturmböen. Heute Nacht 13 bis 5 Grad, am Tag dann 9 Grad an der Nordsee und 26 Grad am Oberrhein. Am Freitag im Norden und Osten viele Wolken, etwas Regen und Wind. Vor allem an der Ostsee ist es stürmisch. An den Alpen ist es erst wolkig, in den übrigen Landesteilen freundlich. Im Laufe des Samstags wird es immer sonniger, am Sonntag viel Sonnenschein und kaum Wolken.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23 Uhr mit Tom Buro. Darin unter Einsatz ihres Lebens exklusive Reportage über die Arbeiter von Fukushima und Todesfahrt nach Lampedusa, das Flüchtlingsdrama im Mittelmeer.